Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie immer sitzt mir der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt gegenüber, Professor Marcel Fairhoff.
Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Aber wie bereits in der letzten Folge angekündigt, sind wir auch heute nicht alleine, denn in dieser Folge haben wir noch einmal den wohl weltweit bekanntesten Kriminalbiologen Dr. Marc Bennecke bei uns zu Gast und in diesem Sinne erst einmal Hallo Marc.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Hallo Marc, auch von mir.
Hallo Vanessa.
Nachdem wir bereits in dem ersten Teil unserer Folge mit dir, Marc, über die Kriminalbiologie gesprochen haben, über deine Zeit am Rechtsmedizinischen Institut in Manhattan und beim FBI, über deine wunderschöne Institutsbibliothek, Vampirismus und auch über einen deiner größten Fälle, nämlich dem des Serienmörders Garavito in Kolumbien gesprochen haben, fangen wir heute einfach mal da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und geografisch gesehen bewegen wir uns nun erst einmal nach Russland und es geht weiter mit einem sehr spannenden Fall von dir.
Genau.
Ja, was ich natürlich super spannend finde, was ihr denken kannst, die Knochen faszinieren mich ja. Du warst vor ein paar Jahren in Moskau und durftest die, dort waren Überreste, Schädel von Adolf Hitler untersuchen. Wie kam es eigentlich dazu? Und hast du eigentlich rausfinden können, jetzt definitiv, woran er gestorben ist? Also Zyankali oder Schussverletzung oder beides?
Ah ja, gut, dass du das fragst. Also euer Podcast ist wirklich eine echte Perle hier, weil das so wie ihr das fragt, fragt das irgendwie selten jemand. Wirklich. Also wie es gekommen ist, darüber schmunzeln wir heute noch. Wir wissen es nicht. Ich habe ja den ältesten Wissenspodcast in Deutschland bei Radio 1. Der ist, also das gehört zur ARD. Das ist ein Radiosender in Berlin-Brandenburg. Und viele Leute sind halt mal in Berlin längere Zeit ihres Lebens, auch Agenten und Agentinnen, operative und nicht operative. Und wir denken einfach, dass das vielleicht irgendwie so eine Verständigung zwischen den verschiedenen Diensten war, weil die Röntgenbilder von Hitler, als er noch lebte, der hatte ja fürchterliche Kopfschmerzen nach dem Attentat, wo er da über diesem Eichentisch stand bei der Explosion, wo ihm nichts passiert ist durch diesen deutschen Eichentisch.
Ja, und Stauffenberg.
Er war sehr schlecht ernährt, er war substanzabhängig, also von Aufputschmitteln sehr, sehr, sehr stark abhängig. Er hatte ganz, ganz schlechte Zähne, vielleicht auch durch die Einreibungen der Aufputschmittel. Damals hat man noch Koks und solche Sachen und
auch
noch teilweise eingerieben. Ja. Da hat er einen starken Zahnfleischwund gehabt. Er hatte schwerste psychosomatische Beschwerden, Magenbeschwerden. Der war ja gar nicht Vegetarier, der war nur auf Schonkost wegen diesen schweren psychosomatischen Magen-Darm-Beschwerden. Naja, jedenfalls, also das war so der Hintergrund. Und dann haben wir uns überlegt, okay, die Röntgenbilder liegen beim einen Geheimdienst, beim britischen Geheimdienst liegt was, beim sowjetischen oder russischen Geheimdienst liegt was und die Amerikaner haben auch Interesse daran. Und dann hat irgendjemand, das werde ich nie erfahren, wer, hat gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt den Benecke. Vielleicht, weil die in Berlin das gehört haben. Eine andere Erklärung wäre, dass es journalistisch war. Wir haben da auch eine sehr große Fernsehsendung drüber gemacht, eine einstündige National Geographic-Sendung. Und ich habe einen ganz, ganz starken deutschen Akzent. Den erkennt jeder. Und das ist natürlich super lustig, wenn ich da stehe mit dem Schädel des Führers und dann mit so ganz starkem amerikanischen Akzent sage, this is the skull of Adolf Hitler und so. das sagen die mir natürlich nicht, aber ich weiß, dass, also in New York haben alle meine Kollegen ständig Lachkrämpfe bekommen wegen meinem Akzent. Und das könnte auch ein Grund gewesen sein. Ich werde es nie erfahren. Und dann bin ich also hin und ich habe keine Vorbildung. Ich muss auch sagen, anders als der Marcel, habe ich von Knochen überhaupt keine Ahnung. Also wenn die Leute mich fragen nach Knochen, sage ich immer, reden Sie mit dem Senckenbergischen Institut in Frankfurt oder mit dem Marcel oder mit einer forensischen Anthropologin oder also mit Leuten, die damit zu tun haben. Ich schicke die immer weiter. Oder manchmal frage ich auch einen befreundeten Rechtsmediziner, der auch mit normalen Menschen nebenbei redet, aus Magdeburg und so. Also so mache ich das. Und dann habe ich mir gedacht, tja, wie gehst du die Sache jetzt an? Also ich will ja nicht behaupten, ich könnte irgendwas, wo ich kein Spezialist für bin. Also mache ich es kriminalistisch. Und dann haben wir das tatsächlich kriminalistisch aufgedröselt. Wir waren beim normalen Staatsarchiv. Das ist damals geöffnet gewesen, heute nicht mehr. Das kam durch Gorbatschow, der damals zwischendurch mal Staatenlenker war. Der wollte so eine Öffnung der Archive. Und dann durfte ich, was eine Besonderheit war, eben auch zum FSB. Das ist der Geheimdienst, der also sehr streng eigentlich ist. Wirklich. Und da lagen teils die Zähne von Eva und Adolf Hitler und teils die Schädelstücke von Adolf Hitler. Und jetzt hatten wir diese Röntgenbilder von einem Geheimdienst und dann haben wir halt gesagt, gut, wir vergleichen jetzt die Röntgenbilder zu der Zeit, als er gelebt hat, mit den Dingen, die ein sozusagen auch ein Biologe erkennen kann, nämlich Füllungen, die bestimmte Formen haben, so Bögen oder Brücken oder wo die Zähne überhaupt vorne verblendet sind. Also Adolf Hitler hatte ja fast nur Metallzähne. Die vorderen vier unteren Zähne, die sind echt, aber der Rest ist fast alles Metall. Das kann man also sehr leicht sehen, weil da so Fenster drin sind, wo vorne Zahnschmelz draufgebracht wurde, damit man das beim Reden nicht sieht, dass der quasi einen Eisenbeißergebiss hat. Und das konnten wir dann ganz gut vergleichen und das auch relativ sicher bestimmen. Dann habe ich aber noch kriminalistisch geprüft mit einem Historiker, der sich da total eingefuchst hat. Der hat da tausende von Seiten Büchern drüber geschrieben, wer wann wo war im Führerbunker, wer hat wem welchem Dienst was berichtet und so weiter. Das war auch sehr, sehr spannend, aber auch sehr anstrengend. Und dann hatte ich noch Glück. Das ist jetzt sowas Typisches wieder, was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, diese Forrest Gump-Sache. Da ich die Sachen natürlich nicht ruhen lasse, habe ich habe auch einen Abrieb übrigens gemacht. Das heißt, ich habe also auch DNA vom Führer oder von seiner Frau oder von beiden. Also ich bin immer so der kleine Sammler, habt ihr ja schon gehört, wie mit den Münzen. Und dann habe ich aber nichts mitgenommen. Also ich habe extra keine Knochen und keine Zähne mitgenommen. Das hätte ich sehr leicht machen können, aber das wollte ich nicht, weil ich das halt, das war nicht besprochen und dann mache ich es auch nicht. Da bin ich ganz preußisch irgendwie und ehrlich. Und dann habe ich das zurückgenommen und dann kam die Geschichte also auf, nee, das ist Erbsubstanz von einer Frau, weil ein Kollege hatte dann später, der durfte zwar keine Fotos machen und hatte auch die Röntgenbilder nicht, der hat aber ein Stückchen von dem Schädelknochen geklaut und da haben die gesagt, das ist von einer Frau. Und dann habe ich gesagt, naja, komisch, aber kann ja sein. Wir haben ja, also die Zähne und der Schädel hängen nicht miteinander zusammen. Die kannst nicht, also die sind nicht passgenau, weil das nur zerstörte kleine Stücke sind. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte sein, könnte aber auch die Bibliothekarin sein, die ich eben kennengelernt habe und die alles ohne Handschuhe angefasst hat, insbesondere genau dieses Stück, wo weibliche DNA drauf ist. Also habe ich gesagt, okay, jetzt gucken wir nochmal. Und dann hatte mir einer geschrieben, der ist Sammler und in der Sammlerszene tauscht man Sachen. Und dann hat er zu mir gesagt, du hast etwas, was ich haben möchte und ich habe etwas, was du haben möchtest aus Costa Rica oder Puerto Rico, weiß nicht mehr, eins von beiden, ist schon sehr lange her. Und dann habe ich gesagt, nee, also von mir kriegst du nichts, ich kann dir aber Informationen geben, aber du kriegst nichts zum Tauschen, das fangen wir gar nicht erst an. Hat er gesagt, also gut, dann tauschen wir Informationen gegen Überraschung. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, komm, der Typ ist seriös und der hat mir so Bilder geschickt, was er so sammelt und das macht er mit sehr viel Liebe. Auch die Briefe waren sehr, sehr vernünftig geschrieben und von Hand und mit ganz tollen Briefmarken. Also der hat 0,0 war der Nazi oder Spinner oder Aufmerksamkeitszeichen. Und dann kam der Umschlag eines Tages und dann waren Röntgenbilder aus einem minimal anderen Winkel drin von Hitlers Schädel. Also so, ich sag jetzt mal 0,5 Grad oder so, weil man halt mehrere Röntgenbilder gemacht hat.
Natürlich. Also postmortale Röntgenbilder zu Lebzeiten.
Okay. Weil die Zähne hatte ich aus allen Winkeln fotografiert, das war kein Problem. Und der Kollege Perrier aus Lausanne hatte auch den Sonnenreflexionswinkel von den Zähnen bei den Leni Riefenstahl-Filmen ausgemessen bereits. Also wir wussten, dass die Zähne, die ich hatte, auf jeden Fall Hitlers Zähne sind. Mhm. Aber wir wollten das noch besser jetzt räumlich-zeitlich zusammenbringen. Wann hat wer was wohin gebracht? Unabhängig von diesem Schädelstück, wo die Ausschussöffnung drin ist. Die dann eben, wie du schon gefragt hast, die Frage nach Gift oder Schuss klärt. Das kann ich gleich noch ganz kurz erwähnen. Und jedenfalls, jetzt hatte ich auf einmal die echten Röntgenbilder. Dann habe ich das natürlich geprüft, ob das keine Trollaktion ist von irgendwem. Und da bin ich in die USA geflogen und habe bei der Tagung der Leute, die nur mit Zähnen von Leichen arbeiten, da gibt es eine Vereinigung in den USA, die heißen Forensische Odontologen auf Schlau. Die gibt es in den USA auch, gibt es natürlich auch in Deutschland und in Europa. Und da habe ich einen Vortrag gehalten und dann habe ich nebenbei so, ne, wie ich das vorhin schon erzählte, so beim Bier, habe ich mal durchsickern lassen, dass ich so interessante Röntgenbilder aus den USA ursprünglich bekommen habe von Hitler. Und dann haben die gesagt, nee, das, ach so, du hast sie, nee, das ist schon klar, da wissen wir alle. Und ich so, wie, jetzt geht's los. Dann haben die gesagt, ja, das war so, die Witwe von dem, der damals die Röntgenbilder bekommen hat, um das für den amerikanischen Geheimdienst zu identifizieren, ob die Zähne echt sind. die Russen hatten, die Zähne, also der Smersch, der militärische russische Geheimdienst hatte die ursprünglich, aber natürlich gibt es ja immer Doppelagenten und deswegen wussten die Amerikaner und die Engländer das auch und die haben gesagt, der hat das identifiziert und seine Witwe, die hat damals alles an Sammler und so weiter verkauft, als er gestorben ist. Das heißt, da konnten wir sozusagen die Herkunft dieser Röntgenbilder klären und wussten also ganz, ganz sicher durch eine Quelle, die unabhängig von der Identifizierung durch mich war, dass das also wirklich die echten Zähne sind. Und an dem Schädelfragment, wo ich jetzt kriminalistisch sagen würde, das ist echt und wo meiner Meinung nach die Erbsubstanz von der Bibliothekarin drauf ist, die über Jahre diesen Schädel angefasst hat, ich habe es selber gesehen mehrmals, da ist die Ausschussöffnung dran. Also ich denke, dass Hitler sich vergiftet hat mit Zyankali, also Blausäure, das dauert ja ein bisschen, bis man da stirbt. Die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen nennen das Überlebenszeit, das gibt es auch nach Schüssen und nach allem Möglichen, dass man halt noch überlebt und eine Zeit lang was machen kann. Und bei Zyankali ist das gut bekannt, wie lange man da noch reagieren kann. Und da kannst du also locker noch deine Frau und dich erschießen. Das ist überhaupt kein Problem. Sein Adjutant, der letzte Adjutant, der noch lebte, da hatten wir einen Maulwurf. Das war ein Schüler, der mit diesem Adjutanten geredet hat. Das war so sein letztes Interview, was er gegeben hat. Der hat nie gesagt, ob er geschossen hat oder nicht. Also wir gehen davon aus, dass Hitler selbst geschossen hat, weil das Offiziere machen. Also der war ja im Ersten Weltkrieg und hat sich als der größte Feldherr aller Zeiten verstanden. Das ist ja kein moderner Witz, das kam von Hitler selber. Ja. Der Hitler hat also gesagt, vermutlich, ich erschieße mich selber. Es gibt auch von der Frau Goebbels eine gute Beobachtung. Die hat nämlich gegen die Tür getrommelt, als die beiden schon in dem Zimmer saßen, wo sie sich suizidieren wollten, Adolf und Eva Hitler. Und das kann man räumlich und zeitlich auch zusammenbringen über die Aussage seiner Sekretärin Traudel Junge, die das alles auch zeitlich gut aufgeschrieben hat. Also deswegen meine Meinung ist, das Schädelstück ist auch echt und Hitler hat sich vergiftet und erschossen, weil die russischen rechtsmedizinischen Kollegen haben auch Bittermandel gerochen beim Aufschneiden der Leichenreste.
Also das, was wir dann in der Rechtsmedizin den abgesicherten Suizid nennen würden. Ne? Also genau, durch zwei Methoden, die man kombiniert. Was aber natürlich noch spannend wäre, wäre ja das Knochenfragment einfach mal selbst unter eine Röntgenröhre zu legen oder ein CT zu machen, dass man es hinterher angleichen kann, dass man wirklich eine Röntgenvergleichsanalyse machen könnte. Ne? Aber ja, das hat noch keiner.
Genau, das würden wir zwei dann machen. Also das ist todernst gemeint, auch wenn es sich lustig anhört. Also, weil anders geht's nicht, außer über DNA. Das große Problem mit DNA ist, das Stück von dem Sofa, wo Hitlers Blut oder auch von seiner Frau drauf war, das haben halt viele Leute angetatscht. Das wissen wir sehr, sehr gut, weil die Soldaten das halt gefleddert haben. Das ist natürlich auch normal, das machen Soldaten halt. Und deswegen ist da auch viel Verunreinigung dran. Ja. Für eine DNA-Analyse ist das schlecht.
Ja. Ja, und beim russischen Geheimdienst ist man ja nun mal auch nicht alle Tage. Wie war das denn grundsätzlich für dich? Das war doch bestimmt super aufregend, oder?
Nee, ich behandle alle Menschen gleich. Wirklich. Das ist vielleicht eine Art kauzige Superkraft. Aber meine Frau hat das zum Glück auch. Also wir kennen Privatleute, die, also wo manche Leute wahrscheinlich sehr viel Geld für zahlen würden, um mal eine Minute mit denen zu verbringen. Und für die ist das, glaube ich, angenehm, dass wir alle Leute gleich behandeln und nicht halt in Tränen ausbrechen oder irgendwie blöde Fragen stellen oder auch unfreundlich sind oder halt auch begeistert sind. Das ist bei mir einfach so. Und Geheimagenten sind halt Geheimagenten. Die machen ihren Job. Das ist ein Job wie jeder andere Job auch. Also,
ja. Ja, Marc, stimmt es, dass du die Unterschrift von Gunther von Hagens auf deinem Arm tätowiert hast?
Ja.
Ja, und wie kam es dazu? Also in welcher Verbindung stehst du zu Gunther von Hagens? Ich meine, Gunther von Hagens war ja schon immer ein relativ umstrittener Mensch und ist es auch immer noch, gerade wegen seiner Körperweltenausstellung und diesem gesamten Thema Plastination. Wie stehst du denn zu ihm und wie bist du überhaupt dazu gekommen, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Ja, tun wir auch immer noch. Ja, also erstmal zu dem Umstrittenen. Ich muss sagen, der Gunther hat das von vornherein so gemacht, schon in den, wann war denn das? Ich glaube 1999 oder 2000, wo die erste Ausstellung war, wo ich auch gearbeitet habe in Köln. Der hat einen völlig unabhängig, also wirklich ehrlich unabhängig, hat er Studien durchführen lassen, wer die Ausstellung mag und was die Leuten gefällt und was sie nicht gefällt. Sehr, sehr aufwendig. Es wurde jeder, der rausgegangen ist, angesprochen. Es hat natürlich nur jeder so und so vielte mitgemacht. Das war ganz, ganz aufwendig. Und es hat sich wirklich rausgestellt, dass die Leute, die in der Ausstellung waren, sie mindestens okay oder sehr, sehr spannend fanden. Und die Leute, die nicht reingegangen sind, die haben dann irgendwelche Meinungen dazu gehabt. Aber also damit war das Thema schon im Jahr 2000, 2001 wissenschaftlich vom Tisch, weil sich gezeigt hat, dass für die Leute, für die sie gemacht ist, nämlich normale Menschen, die halt keine Fremdworte lesen wollen, sondern was über ihren Darmkrebs oder über die Funktion von den Knochen in der Hand lernen wollen oder so, dass die also alle sich gut informiert gefühlt haben. Also das war für mich von vornherein vom Tisch, weil es eben auch durch eine Studie oder durch mehrere Studien gut gesichert war. Deswegen war es mir egal. Ansonsten ist der Gunther ein Riesenvorbild für mich, auch heute noch. Damals, weil er halt einfach das gemacht hat, was er machen wollte. Ich stand mit ihm zusammen alleine in der Nacht vor der größten Pressekonferenz, die es jemals bei den Körperwelten gab, nämlich in Köln. Das war also ein Riesenbuhai damals, aus verschiedenen Gründen. Stand ich da und habe noch in letzter Minute irgendwelche Plastinate hergerichtet auf irgendeinem Kran und habe gedacht, das wird nie wieder was. Und der hat einfach diesen ruhigen, ernsten Durchhaltewillen, dass er sagt, nee, das kriegen wir schon hin und werden wir halt die ganze Nacht durcharbeiten. Und von ihm habe ich auch gelernt, wenn du einfach mehr arbeitest, schaffst du mehr. Das Originalzitat war, wenn du doppelt so viel arbeitest, schaffst du doppelt so viel. Das habe ich also meinen Studierenden dann auch seit diesem Tag immer mitgeteilt und so ist es auch. Wenn du einfach keine Wochenenden und keinen Urlaub und keinen Killefits machst und einfach am Tag statt, sagen wir mal, 6 Stunden effektiv, 14 Stunden effektiv arbeitest, dann schaffst du mehr. Das ist das eine und ich springe jetzt mal zu heute. Ich will jetzt gar nicht von dir, er nennt das ja Demokratisierung der Anatomie. Das finde ich natürlich immer gut, wenn Leute Informationen kriegen, das ist eh klar. Es gibt übrigens auch ursprünglich keine Führungen. Also die Leute müssen sich selber einlesen. Also der sagt denen nicht, was sie da lernen sollen, sondern das müssen die Leute sich schon selbst überlegen. Das finde ich zum Beispiel auch super. Und heute bewundere ich ihn unglaublich, weil ich bin mit ihm mal eine Nacht lang, der hat ja schweres Parkinson und kann nicht richtig reden oder ehrlich gesagt, ich verstehe ihn gar nicht mehr. Also ich brauche immer einen Übersetzer, seinen Bruder oder seinen Sohn. Damit ich ihn verstehe. Und wir sind mal durch sein Plastinarium gegeistert, wo ich auch Studierendenkurse für Kriminalbiologie mache. Und der hat sich Geräte gebaut. Ich habe die gesehen, ich habe ihn gesehen, wie er da trainiert hat, also ich war dabei, weil er sich gesagt hat, ich bin ja Anatom, ich weiß also, wie der Körper aufgebaut ist, ich kenne die Probleme als Arzt, der ist ja ein ganz normaler Arzt, von der Nervenüberträgerproblematik, die bei Parkinson auftritt. Ich weiß, wie viele Jahre das dauert, hat er sich alle Studien rausgesucht, wie viel Zeit er noch für etwas hat. Und der ist jetzt absolut durchtrainiert. Ich habe noch nie in meinem Leben einen dermaßen durchtrainierten Menschen gesehen, weil er gemerkt hat, dass er gehen kann, indem er sich nach vorne fallen lässt. Dann gehen die Reflexe an. Also da die Bereiche vom Gehirn, die kaputt sind, brauchst du dafür nicht. Sondern er lässt sich nach vorne fallen und dann kann er dieses Stück gehen, was unheimlichen Mut erfordert. Also der muss sich jedes Mal fallen lassen, um diese Reflexe anzufeuern.
Anspringen zu lassen, ja,
genau. Ja, anspringen zu lassen. Und er hat eben diese Geräte gebaut, um die Zeit, also du hast mit Parkinson eigentlich keine Lebenszeitverkürzung, nur die Lebensqualitätsverkürzung hast du auch. Und er hat sich tausende von Tricks einfallen lassen. Ich will die jetzt gar nicht alle erzählen. Das sind nicht nur die Maschinen, die seine bestimmten Muskelgruppen trainieren, also die er selber trainiert. Das sind keine automatischen Maschinen, sondern die muss er selber betreiben. Sondern halt auch, wie er an seine Maus kommt, wenn die ihm runterfällt, mit einer Schnur, die er auf eine bestimmte Art spannt und so. Also der ist wirklich einer der vorbildlichsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Wirklich.
Das ist
ohne Einschränkungen. Das ist der Man. Ach so, und er treibt seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Wahnsinn, weil wenn er irgendeine Idee hat, wird die auch durchgesetzt. Egal, ob die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen die gut finden oder nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt vorbildlich, aber es ist sehr interessant mal zu sehen, dass viel mehr möglich ist, als halt manchmal Menschen glauben.
Aber die Mitarbeiter ziehen mit. Ja, ich meine, ich glaube, sie sehen ihn dann als Vorbild und.
Ich glaube eher, das ist so wie, wenn du sehr lange verheiratet bist, dass du dann sagst, okay, wenn ich das jetzt mache, dann gibt der Papa Ruhe.
Okay, oder so. Ja, wir hatten vorhin schon mal kurz angesprochen, hast du gesagt, die Body Farm, die erste in Knoxville, Tennessee. Und wir haben in Deutschland sowas nicht. Bislang. Und wir haben in Frankfurt ja schon mal so ein bisschen eine Initiative gestartet. Was würdest du davon halten? Brauchen wir sowas in Deutschland?
Ja, da werde ich ganz oft nachgefragt, besonders nach eurer. Also das ist irgendwie medial, hat sich das jetzt durchgesetzt, dass ihr Bodyfarm habt in Frankfurt am Main.
Schön wär's.
Ja, ja. Und das hat sich aber irgendwie so durch irgendeine Meldung, die wahrscheinlich irgendwo rumgeistert. Dann Amsterdam angeblich, das wird also auch regelmäßig gesagt. Die haben auch tatsächlich ein Programm, wo sie das also auch gerne machen möchten. Und da werde ich ganz, ganz oft nachgefragt. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Leiter der Institute für Rechtsmedizin, so wie du das ja auch bist. Ihr könnt natürlich nicht 50 kleinteilige Medienanfragen für irgendein Stadtteilmagazin und irgendeinen komischen Radiosender in nichts beantworten, weil du musst ja auch noch dein Institut leiten. Und bei mir ist das so, dass ich das ganz gut dazwischen schieben kann, weil ich habe eine Sendesoftware, mit der kann ich mich in den ARD-Knoten einloggen und habe dann eine echte Leitung, wie man das früher nannte. Also ich bin dann in dem ARD drin mit voller Qualität. Und da kann ich das einfach mal schnell machen, wenn ich irgendwo am Bahnhof stehe. Das drückt auch die Hintergrundgeräusche weg. Und da sage ich immer, das wäre aus meiner bisherigen Erfahrung, besonders in Tennessee, ich kenne aber auch die Leiterin von einer anderen Bodyfarm, die geschlossen wurde. Ich kenne den Chef der Bodyfarm in Western Australia. Also ich kenne mehrere Leiter von Bodyfarms, die es noch gibt oder die geschlossen wurden. Das wäre das Beste, was uns passieren könnte, weil wir dann sowohl bevor der echte Fall passiert, Daten in dem Klima mit den Insekten sammeln können, die da vor Ort sind, und auch natürlich die Fäulnis damit in Verbindung bringen. Fäulnis ist ja auch unheimlich schwer zu bewerten. Es gibt zwar mittlerweile eine gute Methode, die aus der Soziologie übertragen wurde in die Rechtsmedizin und Kriminalbiologie, die ist sehr, sehr gut, was Fäulnis angeht, aber das ist auch sehr, sehr neu. Und ich fände es für die Ausbildung zum Beispiel von Ärzten und Ärztinnen, die halt null Ahnung von Leichenauskühlungen haben, von Fäulniserscheinungen, von Wohnungsleichen, wo aber die Polizei sagt, das ist auf jeden Fall ein Suizid, der war depressiv, der war Trinker, der war eh schon halb tot, der hatte jede Menge Vorerkrankungen und so, dass man den Leuten einfach mal zeigen kann, A, wir können forschen, B, es gibt Daten, C, wir können auch bevor der Fall passiert, können wir schon mal wissenschaftliche Veröffentlichungen machen, und dann, jetzt kommt das Wichtigste, was ich eben auch vom FBI erlebt habe, die dann zu Gast in Tennessee sind, wir können einfach mal denen zeigen, wie kann man Ausgrabungen von verscharrten Leichen machen, sodass nicht so viel rechtsmedizinischerseits kaputt geht. Wie kann man Spuren sammeln, die kriminalbiologisch interessant sind, botanisch oder zoologisch oder so. Wie kann man, was ist Knochenfraß? Ne? Der Marcel sieht das natürlich im Schlaf, aber ein normaler Mensch erkennt nicht, was der Unterschied zwischen einer Kampfspur ist oder irgendeiner kleinen, sehr kleinen Fraßspur. Dann, also an Knochen meine ich jetzt.
Kleine oder große Fraßspur vom Wildschwein. Und ja, es gibt ja so viel, was man da sehen kann. Ne?
Genau, und deswegen bin ich ein absoluter Befürworter. Nur, ich muss auch ehrlich sagen, ich beantworte diese Frage seit jetzt genau 20 Jahren. Seit genau 20 Jahren regelmäßig. Und was immer passiert ist, deswegen ist das auch eben dieses Meme, dass Frankfurt am Main längst eine Bodyfarm hat und so, und der Marcel, also da der Chef ist und so weiter. Ja, wirklich. Das ist das einmal im Monat werde ich das, muss ich das kommentieren und beantworten. Und dann sage ich halt, ja, fragen Sie doch selbst. Also ich meine, was soll das? Aber dann erleben die halt, ne, dass das manchmal nicht so einfach ist, sich da durchzufragen. Ne, wie dem auch sei. Jedenfalls, es wäre das Beste, was passieren könnte, unter zwei Bedingungen. Man hat das wissenschaftliche Personal, was die ganzen Veröffentlichungen machen kann, weil sonst bleibt das natürlich alles nur vor Ort. Das bringt dann nichts. Das muss in die Scientific Community. Das Zweite ist, und das ist das Wichtigste, es darf keine Sensationsberichterstattung darüber stattfinden. Das muss sicher verhindert werden. Und eine von den Bodyfarms, die geschlossen wurde, ist genau deswegen geschlossen in südlichen USA, weil ein Ballonfahrer ist mit dem Ballon über diese Bodyfarm, hat Fotos der Leichen gemacht, hat die veröffentlicht, ohne Sensationsberichterstattung, also gar nicht. Daraufhin hat die Sensationspresse das aufgegriffen. Das wäre auch noch nicht so schlimm gewesen. Aber dann hat die Universitätsleitung gesagt, wissen Sie was, Rechtsmedizin und Kriminalbiologie, das heißt ja in den USA Forensic Pathology, das ist ja ein anderes Fach, das ist für uns in der Fakultät sowieso immer schwierig. Sie erwirtschaften kaum Geld, sie arbeiten mit verfaulten Leichen, ständig gibt es irgendwelche Sexualdelikte, die total traurig sind und von denen keiner was hören will. Und jetzt haben wir noch Fotos in der Zeitung von den Leichen, die da verwesen. Wissen Sie was? Das war's. Ab morgen ist der Laden zu. Genauso ist das da gewesen. Und das muss so verhindert werden, dass man vor Ort eben Gespräche mit allen Beteiligten hat, auch der Presse, und einen Deal macht und sagt, okay, alle, die Fakultät, die medizinische, die oft sehr konservativ ist, die Sensationspresse, die Sensationsstories haben will, jeder der Beteiligten, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die aus anderen Bereichen kommen, die Polizisten und Polizistinnen, wir müssen alle am selben Strang ziehen. Und das ist in Deutschland nicht möglich. Das ist das Problem. Ja.
Tja, da wird man nicht zu pessimistisch sein, aber momentan ist einfach das klare Problem das Geld, wie immer, ja, und das Geld hauptsächlich, es geht ja um Bewachung, ja, ich meine, das Gelände muss umzäunt werden und du musst eigentlich Tag und Nacht, 24 Stunden, muss da jemanden sitzen haben, denn ansonsten hast du nicht nur jemanden, der Ballon drüber fliegt oder eine Drohne drüber fliegen lässt, sondern da werden auch Leute versuchen, da irgendwie reinzukommen, ja. Ja, also anderes
ist Thema. Ja, in Tennessee passiert. Ich kann mal ein Beispiel sagen, worauf man gar nicht kommt. Die haben ja, das war ja nur ein Bretterzaun. Und jetzt ist ja dieser NATO-Draht drüber, der, wenn man den aufpitcht, der einem da ins Gesicht fliegt und wo man dann schwerste Schnittverletzungen hat, deswegen ist jetzt Ruhe. Aber wir wissen schon, was in Deutschland passieren würde. Da würden die Leute dann in den Zaun Löcher schneiden etc. Aber ich will mal sagen, womit keiner gerechnet hat in Tennessee und wo es auch beinahe richtig Stress gegeben hätte. Nachdem das klar war, da ist die Body Farm, das hat einen Sinn, das hat nichts mit Sensationen und sonst was zu tun, sondern das ist ein Forschungsgelände, das ist international sehr bekannt, da können wir auch froh sein in Tennessee, weil wir eine ganz kleine Stadt sind, für die sich kein Mensch interessiert sonst, außer für Musik und für Essen, aber ansonsten ist das unbekannt und so und ist doch toll. Und dann sind die Kinder zu Halloween rübergekraxelt und haben sich Schädel geklaut, weil sie sich so dran gewöhnt haben. Und ich meine, wer kommt auf die Idee? Kein Mensch. Ne? Das heißt, deswegen, ich will das nur sagen, weil die Leute vielleicht denken, wie schwierig kann das für den Leiter der Frankfurter Rechtsmedizin sein, da jetzt eine Kameraüberwachung und so weiter zu installieren und wie teuer kann so ein Überwachungsdienst sein. Aber das Problem ist, die Leute kommen ja auf alle möglichen Ideen, aus der Luft, durch den Boden, durch den Zaun, über den Zaun, sich reinschleichen als jemand, der angeblich dazugehört. Und das ist tatsächlich sehr aufwendig. Das will ich nur noch mal zur Unterstützung von Marcel erklären. Das ist echt ein Problem, wirklich.
Trotzdem geben wir nicht auf und ich glaube, wir kriegen es irgendwie werden wir es hinkriegen. Ich bin optimistisch.
Wenn ich jemandem zutraue, dann dir, weil du so offen für die anderen Fachbereiche bist. Das ist ja in Frankfurt am Main eher, also das ist da ja schon ein bisschen traditionell, dass man da so ein bisschen offener für andere Fachbereiche ist. Und also ich wüsste nicht, wo das sonst klappen sollte, weil es ist auch ein regionales Problem.
Ich bin noch guter Hoffnung.
Ich drücke die Daumen.
Wir sind gespannt. Momentan wird ja sehr viel über das große Insektensterben diskutiert und dabei vor allen Dingen auch die Frage, wie man es irgendwie aufhalten kann oder es zumindest versuchen kann. Beeinträchtigt das denn auch in gewisser Weise deine Arbeit, weil nicht mehr so viele Insekten auf den Leichen gefunden werden wie früher zum Beispiel? Oder welche Veränderungen siehst du denn dahingehend oder siehst du überhaupt Veränderungen?
Also meine anderen deutschen Kollegen und Kolleginnen sagen alle, das spielt keine Rolle. Ich sage als jemand, der extrem viele verfaulte, sagen wir mal Leichen, aber es können auch Tierleichen sein, sieht, es ist die größte Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen kann. So, wie kommen jetzt so verschiedene Äußerungen zustande? Das hängt damit zusammen, dass viele von den Tieren, die gut untersucht sind und wo man die Wachstumsgeschwindigkeiten kennt, die sind nicht so extrem stark betroffen. Allerdings ist das auch nur die Hälfte der Wahrheit. Wenn man sehr, sehr viel Fäulnisversuche macht, also ich rede jetzt von Experimenten, also Schweine rauslegt und so weiter, sieht man, dass durch die Hitze und die Trockenheit sehr wohl Veränderungen auftreten. Das ist aber bei Wohnungsleichen und so weiter nicht so ein starkes Problem, weil man da das halbwegs noch in den Griff kriegt. Aber sagen wir mal, wenn man so wie ich ständig in neues kaltes Wasser geworfen wird und sehr viele Experimente macht mit den Studierenden, dann sieht man es. Und ich will mal sagen, ich rede jetzt nur für mich. Für meine Kollegen und Kolleginnen rede ich nicht, die haben auch eine andere Meinung dazu. Aber bei mir kommt das daher, dass wir zum Beispiel, was ich vorhin erwähnte, diese Sachen mit der Teppichleiche gerne machen. Und ich bin von Herzen Biologe. Das heißt, wenn wir einen Teppich auswickeln, dann haben wir auch gerne mal 5000 einzelne Insekten da drin. Und dann gehen wir zu Kollegen und Kolleginnen, die halt oft auch noch viel komischer sind als unsere Schülerin, von der ich das gerade vorgelesen habe, und ich und meine Frau und viele andere, die also wirklich nichts anderes machen, als jeden Tag 10 Stunden nur Insekten bestimmen. Also die haben auch keinen Beruf oder so, die können keinen Beruf ausüben, die sind total geistig darauf eingeengt. Und mit denen machen wir das dann. Da kann man dann auch mal hunderte oder tausende Insekten durchgucken. Das haben wir auch mit den Mumien von Palermo zum Beispiel so gemacht. Und da siehst du, wie das innerhalb der letzten Jahre so rasant runtergegangen ist. Das sind zum Großteil keine Leicheninsekten. Die verraten dir was über den Ort. Ist das ein Wald oder nicht? Da haben wir auch eine Veröffentlichung zu. Wie kann man erkennen, ob eine Leiche an einem Wald, im Wald oder außerhalb des Waldes in eine Tonne oder in einen Teppich gebracht wurde und so weiter. Und das mag ich gerne. Das heißt, wenn man also so ganz frisch und frei biologisch daran geht und sich an der Vielfalt orientiert und die auch anwendet, wenn es um Nicht-Leicheninsekten geht, um damit Kriminalfälle zu bearbeiten, dann ist das eine absolute Katastrophe. Also wenn ich mehr Gefühle hätte, dann würde ich heulen. Wirklich. Das meine ich wirklich so. Ich habe mal einen Kollegen gesehen, der das bei einem See erlebt hat. Das ist ein großer See in Russland. Und der hat über die Jahre das gemonitort, so wie wir das auch machen, welche Tiere da leben. Und der hat dann geheult. Also da habe ich es live gesehen, der konnte nicht mehr. Das ist, also wenn man nicht jetzt Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerin ist oder Journalist oder Journalistin oder aus irgendeinem anderen Fachbereich kommt, wir leben ja mit den Tieren zusammen. Also ich sehe mich ja gleich wie die Tiere. Also ich sehe mich wie eine Ameise, wie ein Käfer, wie ein Tintenfisch. Für mich sind alle Lebewesen gleich. Menschen ist alles dasselbe. Und wenn du siehst, dass sie, ja, wie soll ich das nennen, durch so eine Art Genozid sterben, der aber allen scheißegal ist und zusätzlich wird deine Arbeit auch noch behindert, was das kleinste Problem ist, muss ich dazu sagen, dann ist das wirklich schlimm.
Auf jeden Fall. Ja, bei deiner Arbeit als forensischer Entomologe hast du natürlich auch viel mit Tieren, also mit Insekten hauptsächlich ja zu tun. Die Tierliebe ist ja auch ein sehr großes Thema für dich und du setzt dich ja auch sehr stark für Tierschutz und Tierrechte ein. Wieso ist dir das persönlich so wichtig? Welchen Hintergrund hat das?
Das ist gar keine Tierliebe, das ist Lebensliebe. Also du musst, also als Biologe ist das so. Die Erbsubstanz bildet ja den Bauplan, also die Software, für das, was, wenn du so willst, die Hardware ist, also der Körper. Und wenn wir durch die Welt gehen, dann sehen wir das größte Wunder, was überhaupt vorstellbar ist, also größer als, dass jemand eine spontane Krebsheilung hat, das gibt's. Oder größer, dass Erfindungen in der Menschheitsgeschichte gemacht werden, die total verrückt und gut und toll sind und wertvoll. Wir sehen, dass wir umgeben sind von Software, die sich selbst vervielfältigt, was also mit Maschinensoftware nicht geht. Ne? Wenn du den Strom da rausziehst, gibt es keine Vervielfältigung der Information mehr. Und die sich gleichzeitig anpasst an alle ökologischen Nischen, und zwar auch an die, von denen diese Erbsubstanz gar nichts wissen kann, nämlich zukünftige durch Klimaveränderungen oder Erdveränderungen oder Wetterveränderungen oder kurzfristige Nahrungsveränderungen entstehende Nischen. Und das ist so wunderschön und beeindruckend, dass Biologen und Biologinnen halt die Neigung dazu haben, das Leben so zu lieben, als Leben, als nicht ethisch oder moralisch, sondern als kindliches Staunen darüber, dass das funktioniert. Ne, das gibt es ja sonst auch nirgendwo. Also es wird noch Leben auf anderen Planeten geben, nur das werden wir nie erfahren. Das kannst du ja ausrechnen, wie die Rahmenbedingungen sind, dass Leben entsteht. Und das ist nicht in einer Weite, mit der wir, solange es Menschen auf der Erde gibt, halt Daten austauschen können. Das heißt, wir werden es nie erfahren. Wir sind die Einzigen für uns jetzt. Und dass Menschen da gleichzeitig jetzt so absolut gleichgültig sind und zum Beispiel Tierprodukte verwenden, ne? Milch, Eier, Fleisch und dadurch dieses ganze Wunder, was wir im Leben haben, mit Absicht zerstören, mit voller Absicht. Jeder, der Eier, Milch, Fleisch, Leder benutzt, weiß ja, dass er das tut. Ne? Jeder Mensch auf der Welt weiß das. Das ist ja nur Lügenmärchen, ne? Dass das Bio-Fleisch oder glückliche Hühner sind. Das gibt es vielleicht in 0,1% der Fälle. Und das ist es schon. Ich bin einfach nur ein Biologe, der wie ein Kind Leben liebt. Mehr ist es nicht. Also es hat jetzt nichts mit hohen Werten oder sonst irgendwas zu tun, sondern ich bin einfach nur ein Kind, was nicht verstehen kann, warum die anderen alles kaputt machen. Ich raff das einfach nicht.
Ja, total verständlich. Ja, auch für die Wissenschaft werden ja jährlich Millionen Tiere für Tierversuche geopfert. Ich glaube, in Deutschland waren es im letzten Jahr rund 3 Millionen. Wie stehst du denn zu Tierversuchen? Musstest du in deinem Biologiestudium denn auch welche durchführen oder bist du drumherum gekommen?
Ja, Tierversuche sind ein anderes Problem. Also du kannst natürlich jetzt keinen Corona-Wirkstoff haben oder keine Netzhaut-Austausch oder Ähnliches, wenn du das nicht versuchst vorher. Da möchte man ja auch nicht mit Menschenversuchen anfangen. Jetzt ist es so, das haben wir schon im Studium sehr ausführlich besprochen. In Köln wurde da sehr drum gestritten mit allen Fachbereichen, also auch mit den Juristen und den Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und allen anderen. Also das war immer super und ich war immer der gesagt hat, ja okay, wenn du jetzt erblindest und deine Netzhaut sich ablöst, willst du dann blind bleiben, weil die Technik mit Tierversuchen irgendwie entstanden ist. Ne? Und dann haben alle gesagt, ja, dann bleibe ich lieber blind. Dann habe ich gesagt, ja, dann sprechen wir uns nochmal an dem Tag, wo es dann soweit ist. Ne? Bis dann. Ne? Also dieser kleine Bereich, da müssen wir, glaube ich, als Menschen in Kauf nehmen, dass wir da sozusagen uns nicht gut verhalten. Das ist ein kleiner Bereich. Aber wir wissen seit ungefähr 3 Jahren, und ich sage das als jemand, der Invited Speaker bei der Tagung für Physiologie war, das ist so die Berufsgruppe in der Biologie, die am meisten mit Tierexperimenten arbeitet. Also auch mit Affen, diese berühmten Ställe in Tübingen und so weiter. Die sind da alle Mitglied. Und habe ich, weil ich die Leiterin, also die Präsidentin kenne, habe ich dann also einen Vortrag gehalten und dann haben wir überlegt, wie wir das machen und sie hat gesagt, ja okay, wir können so einen Tierschutz-Slot machen, dann muss aber auch gezeigt werden, dass man die Tierversuche durch irgendwas ersetzen kann. Sonst ist es sinnlos, weil Leute beschimpfen kannst du immer. Ne? Dann wurde das abgelehnt von der Gesellschaft für Physiologie, aber es wurde, das hat sie dann einfach entschieden, weil sie halt die Präsidentin war, dann machen wir zwei Sachen. Und eine davon ist, wir zeigen mal, wie man menschliche Zellen auf Mikrochips draufbringt, mit denen die Tests macht und ob das funktioniert oder nicht. Und dann kamen die Leute von dieser Firma, die das macht, eine deutsche Firma, das gibt es aber auch in anderen Ländern, und die haben gesagt, wie der Marcel das vorhin sagte, also A, die meisten Tierversuche bewiesen, das kann jeder selber recherchieren, das braucht mir keiner der Hörer und Hörerinnen glauben, haben keinerlei Aussagekraft für Menschen, die Versuche müssen, sobald die in den Menschenversuch gehen, war die ganze Arbeit umsonst, weil das bei Menschen anders funktioniert. Zweitens, okay, das wäre schlecht. Wo ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass man das mit diesen Chips sehr gut machen könnte und auch kann und dass die einzige Hürde tatsächlich nur das Geld ist. Und das weiß ich von den Firmen persönlich. Ich war da, das habe ich nicht gelesen. Ich habe mit denen persönlich unter 4, 8 oder wie viel auch immer Augen geredet, dass sie sagen, wenn man das ganze Geld für die Tierversuche, von denen wir wissen, dass sie sowieso eher stark fehlerbehaftet sind, wenn man das reingießen würde in diese Entwicklung von Chips und anderen Sachen, neuralen Netzen und so weiter mit menschlichen Zellen, dann hätten wir das Problem wahrscheinlich in spätestens 5 bis 10 Jahren gelöst. Zumindest in dem Umfang, dass wir nicht mehr ernsthaft über Tierversuche reden müssen. Es wird die immer geben, immer. Aber das Problem, was viele Menschen damit haben, besonders die Jüngeren, die dann auch halt ihre Eltern schmähen, und sagen, Papa oder Mama, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ihr das macht, ne? Und dann sagen die Eltern, ja, du bist halt zu jung dafür. Da muss man sagen, da lügen die Eltern. Also das ist tatsächlich ersetzbar und das ist der Stand der Forschung. Und zwar nochmal, das weiß ich, weil ich die Papers gelesen habe, weil ich mit den Forschern und Forscherinnen selber geredet habe und nebenbei, weil ich die Tierschützer kenne. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich rede jetzt gar nicht von den Tierschützern. So. Und zu der Frage von Marcel, habe ich Tierversuche gemacht? Nein, überhaupt keine. Ich habe, wir durften das in Köln. Wir durften sagen, wir möchten keine Physiologie machen. Da muss man halt lebende Tiere aufschneiden und Nervenableitungen machen. Das war erlaubt, dass man das nicht macht. Habe ich nicht gemacht. Und in der experimentellen Morphologie, wo früher noch so Ärmchen abgeschnitten wurden von Lurchen, die dann teils wieder nachwachsen und so, das mussten wir auch nicht mehr machen. Und das Einzige war, dass die Tiere, die wir seziert haben, also Regenwürmer, Schnecken, und kleinere Tiere, die wurden tatsächlich für uns getötet. Das sind aber keine Tierversuche. Und das ist das Einzige. Also für mich ist halt im Studium eine Schnecke, also wir waren zu dritt jeweils, also für 3 Leute ist eine Schnecke, ein Regenwurm und so weiter getötet worden. Aber das war's. Also mehr habe ich nicht gemacht. Ja, ich muss sagen, ich komme ja aus der Zeit, wo, also ich war ja in Köln, in der Abteilung für Genetik während dem Großpraktikum, wo ich eben auch in der Rechtsmedizin war, da waren ja 2 Leute, die sehr bekannt sind. Also eine Schülerin von der Frau Nüßlein, die den Nobelpreis bekommen hat für die Aufdeckung der Entwicklungsbiologie und einer oder 2, die auch sehr knapp an Nobelpreisen vorbeigerutscht sind für Sachen, wo man Tierversuche machen musste. Und ich kenne auch deren Perspektive, besonders der Herr Rajewski, der ist später zur Harvard University gegangen, Professor Rajewski, der hat mir selber erzählt, dass es ihn, das Einzige, was ihn in seinem Beruf belastet, sind halt die Hunderttausende von Nagetieren, die er töten muss, wenn die transgene Tiere herstellen. Und ich kenne auch mehrere Freunde, die da gearbeitet haben und die sind halt auf der Position, das geht nicht anders. Und das wäre jetzt ein neues Thema, was ich jetzt hier nicht so vertiefen will, weil es nicht biologisch ist. Aber Transgene zu testen ist natürlich bei Menschen jetzt eventuell auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ne?
Ja, und vor allen Dingen sehr differenzierte Sichtweise, nochmal klar sagen muss. Welche Erfahrungen sind das? Wie wertvoll sind die? In der Medizin hatten wir auch die Diskussion. Ich habe eben noch das Froschherz vor meinen Augen schlagen sehen und habe dann da eben das EKG abgeleitet. Das fand ich eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Ja, und auch Nervenleitgeschwindigkeiten und ja, braucht man das, kann man darauf verzichten, aber ich glaube, da kommen wir wirklich zu weit ab von der Forensik, allerdings hochspannendes Thema.
Ja. Ja, und damit kommen wir so langsam auch zum Ende unserer 2. Folge mit Marc Bennecke. Es war ein super spannender Ausflug mit dir in die Kriminalbiologie, Marc. Und ich glaube, auch kaum eine Folge war bisher so facettenreich und themenvielfältig wie diese letzten beiden Folgen mit dir. Ja, genau. Aber Dankeschön. Jetzt klären wir erst einmal die Quizfrage aus unserer letzten Folge auf. Und da hast du unseren Hörern ja eine, deiner Ansicht nach, fast unlösbare Frage gestellt. Und zwar wolltest du von ihnen wissen, wann man diese schicken, karierten Fliegen auf Leichen vorfindet.
Ja, und das ist jetzt etwas, was wir nur aus Erfahrung wissen. Wir kennen, da gibt es keine, sagen wir mal, Laborexperimente zu, die kann man auch nicht machen. Und ich kann mal sagen, wo ich die meistens finde. Das hängt aber von der Region ab, wo man arbeitet. Also wenn man zum Beispiel jetzt in wärmeren Gebieten ist, das Rheinland ist schon sehr, sehr lange sehr warm, da wird also schon Wein seit 2000 Jahren angebaut und so. Da, also in kälteren Regionen sehen die Leute was anders. Da sehen wir die hauptsächlich dann, wenn die Leichen in ziemlich gut verschlossenen Wohnungen liegen, wo sich die Feuchtigkeit gut halten kann und wo die blau und grün schillernden Schmeißfliegen nicht aus irgendeinem Grunde nicht drin waren. Und dann sind die sogenannten Fleischfliegen, so heißen die nämlich, die haben auch so richtig süße kleine Tatzen, die sehen so aus, als ob die so pelzige kleine Tatzen hätten und dann eben dieses schön silberschwarze Karo-Muster auf dem Rücken, beziehungsweise auf dem Hinterleib, die sind dann da anzutreffen und die haben sehr, sehr große Larven. Das ist irgendeine Geschichte, die mit Nahrungskonkurrenz zusammenhängt, denken wir mal. Irgendwie sind im Freien häufig die blauen und grünen Schmeißfliegen vielleicht schneller an der Leiche. Oder es gibt irgendeinen anderen Trick, den die anwenden. Die können zum Beispiel frischeres Leichengewebe verwerten als die Fleischfliegen. Andererseits legen die Fleischfliegen aber lebende Mini-Larven, was die anderen nicht machen, die legen Eier ab. Und es muss sich da um irgendeine verrückte ökologische Nische handeln. Und die wir bisher gesehen haben bei uns im Team, ist halt die irgendwie Räume mit dicken Vorhängen und dickem Sofa, wo die Sonne reinknallt wie verrückt und irgendwie, wo trotzdem die anderen Fliegen nicht so richtig reinkommen. Also das ist in Wirklichkeit keine vollständige Auflösung, sondern auch halb die Aufforderung, das bitte mal nachzuprüfen. Sehr gerne mit Leichen von Tieren, die natürlich verstorben sind. Legt die mal in verschiedene Umgebungen. Guckt mal, wann ihr die karierten Fliegen seht und schreibt mir das. Da bin ich ganz gespannt.
Ja, diesmal war die Frage tatsächlich nicht so leicht zu beantworten und sollte nun irgendwer von euch Lust auf Versuche dahingehend bekommen haben oder einfach durch Zufall diese schöne karierte Fliege irgendwo entdecken, dann schreibt es dem Marc auf jeden Fall. Und nun geht es aber weiter mit unserer heutigen Quizfrage und die hast auch du dir wieder überlegt, Marc, und dazu braucht es eine kleine Vorgeschichte, richtig?
Ja, dann können wir das ist, dann ist es ja sogar ein Abschlussquiz. Die Frage ist so ein bisschen eine Mischung aus Rechtsmedizin und so ein bisschen Spurenkunde aus dem Körper. Das ist ein echter Fall. Und zwar in einem Altersheim fällt ein Mann tot um beim Essen. Und dann sagt die Polizei, so geht das nicht, der war dement, das können sie also hier nicht machen. Und die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen, die haben gesagt, wenn im Hals sowas stecken bleibt, das nennt man so, hat der Marcel vielleicht auch schon mal erzählt, Currywurstbudentod oder so oder Bolustod. Wenn man da so einen dicken Ball im Hals hat, dann kann das also dazu führen, dass das Herz stehen bleibt. Und dann haben wir gesagt, ja, warum fragen Sie uns da jetzt? Wir sind ja keine Ärzte und Ärztinnen und Rechtsmediziner. Und dann haben die gesagt, ja, weil wir haben gehört, Sie gucken sich gerne Mageninhalt von Leichen an. Wir würden Ihnen gerne mal den Mageninhalt schicken. Und dann können Sie ja räumlich zeitlich rauskriegen, in welcher Reihenfolge der Mann was gegessen hat und ob das dann mit dem in Einklang steht, was halt die Pfleger, Pflegerinnen sagen und die anderen Bewohner des Seniorenheims und die Polizei mitteilt und so weiter. Dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung, schicken Sie mal. Und dann haben sie uns mehrere Döschen geschickt, in denen wir natürlich jetzt nicht mehr sehen konnten, ob das fest oder nicht war. Also wir konnten jetzt nicht prüfen, hat das im Hals so einen Druck ausgeübt oder nicht, der dann vielleicht tödlich sein kann oder nicht, sondern wir haben nur die Bestandteile gesehen. Also wir hatten in den verschiedenen Döschen Mageninhalt, Darminhalt und wir nennen das als Biologen Schlundinhalt. Wie heißt das richtig, Marcel, wenn das aus dem Hals kommt? Wie würdest du das nennen?
Ja, eigentlich Schlundinhalt, das wäre dann Speiseröhreninhalt im Normalfall, ja.
Speiseröhreninhalt, genau. Also ja. Oberer Speiseröhreninhalt. Und und dann haben wir da drin verschiedene Bestandteile gefunden. Und da würde ich jetzt einfach völlig frei der Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer das mal lassen. Warum nützt das was, wenn die Frage lautet, können Sie ein- oder ausschließen, dass das ein Bolustod, also so eine Essensverdickung im Hals war, wo derjenige dann tot umfällt. Also wieso kann man das anhand der unter dem Mikroskop ja ganz weichen, winzig kleinen Bestandteile auseinanderdröseln? Also da könnt ihr jetzt einfach mal ein bisschen Krimi spielen und überlegen, wie man das rauskriegen kann. Ich erzähle das deswegen, weil das ist eine Mafia-Tötungsmethode. Früher hat die Mafia gefrorene Würstchen genommen, hat die Leute erstickt und hat denen dann ein gefrorenes Würstchen in den Hals geschoben. Das gab es wirklich. Also das ist kein Witz. Und wenn die dann angetroffen wurden, hatten die also ein aufgetautes Würstchen zum Beispiel oder sonstige Lebensmittel halt im Hals stecken. Ja.
Sehr nett. Besser als eine Klobürste. Gut.
Ja, viel besser als die Klobürste. Ja.
Und jetzt habt ihr erstmal Zeit zum Rätseln und falls ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne eure Vermutung per Nachricht auf Instagram schicken und wir schauen mal, ob jemand tatsächlich von euch richtig lag in der nächsten Folge. Ja, Dr. Marc Bennecke, Kriminalbiologe, Forensiker, Autor, Tierrechtler und vieles, vieles mehr.
Und Fan von Marcel. Ne?
Lieber Marc, es war super spannend, dir zuzuhören und vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst. Es hat uns mindestens genauso gefreut wie unsere Hörer.
Ach super, Leute. Vielen Dank.
Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ganz toll. Und
genau. Dankeschön.
Wir danken dir und sind sehr glücklich, dass du hier bei uns warst und uns all diese spannenden Dinge erzählt hast. Und wenn euch der zweite Teil der Folge mit Marc Bennecke mindestens genauso gefallen hat wie uns oder euch unser Podcast grundsätzlich gefällt, dann gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf der jeweiligen Plattform, wo ihr unseren Podcast hört und empfehlt uns auch gerne weiter. Folgt uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Und wenn ihr Fragen an uns oder Fragen an die Rechtsmedizin habt, schreibt uns doch gerne eine Nachricht dort oder auch eine E-Mail. Und vielleicht wird auch bald eure Frage auf dem neuen YouTube-Kanal Fragen an die Rechtsmedizin von Marcel beantwortet werden. Und nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis ganz bald wieder.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Gute Nacht.